Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 6. November 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf Nebelspalter.ch. Und das ist Stichwort. Abo, 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 wenn ihr jetzt alles wissen wollt über die Rahmenverträge, über eine von der schlimmsten, wichtigsten Auseinandersetzungen, die es überhaupt gibt zur Zukunft von unserem Land, dann müsst ihr jetzt den Nebelspalter abonnieren. Da findet ihr alle Informationen, alle Recherchen, alle nötigen Kommentare, Interviews mit wichtigen Leuten zu dem Thema. Jetzt abonnieren und alle Vorteile Denn wenn ihr uns sonst unterstützen wollt, auch in dem Kampf gegen die Rahmenverträge, könnt ihr auch Unterstützungsbeiträge uns zukommen lassen. Am Schluss von der Shownotes können das machen. Jeder Betrag ist gut. Es spielt gar keine Rolle, wie viel. 5 Franken ist schon viel. Das ist ganz wichtig für die Zukunft von unserem Land. Gut. Dann, wenn ihr noch ein bisschen lachen wollt über die Zukunft von unserem Land, dann bestellt jetzt einen Kalender, den EU-Kalender. Absoluten Erfolg. Wir haben das jetzt schon die 2. Auflage. Geht weg wie verrückt. Und das hätte damit zu tun, dass die Jürg Kühni, einer der besten Zeichner von unserem Land, einfach eine ganz scharfe Feder hat und eben auch eine sehr lustige Feder. Man kann mal lachen, was ja nicht immer der Fall ist bei diesem Thema. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Ihr seid alle sicher mal krank gewesen, immer wieder krank gewesen. Und Digitalisierung sollte ja eigentlich da uns wahnsinnig viel helfen, weil es wäre meiner Meinung nach wirklich gut. Man könnte das elektronisch aufbewahren, alle die Geschichten, die Krankheitsgeschichten und so weiter. Jetzt probiert der Bund wieder. Der Bundesrat hat gestern sein Patientendossier-Vorhaben vorgestellt. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, das Patientendossier sollte ja seit dem Frühling 2019 laufen. Es läuft bis heute nicht, 6 Jahre später. Es sind Dutzende, wenn nicht eine dreistellige Anzahl Millionen ausgegeben worden von Spitälern, von Ärzten, von Kantonen, von Gemeinden, vom Bund. Und es ist trotzdem nichts daraus geworden, auch wegen dem Ego von so Ex-Gesundheitsdirektoren, die das Gefühl haben, sie machen ihre Pensionierung noch ein Geschäft oder so. Jetzt heisst es, elektronisches Gesundheitsdossier soll alles freiwillig sein. Die Ärztinnen und Ärzte, die müssen aber mitmachen. Und das Problem, da beim freiwillig sein, man kann sich sozusagen opting out, man kann sagen, ich mache nicht mit. Und wenn man mitmacht, dann hat man die Hoheit über die Daten. Das führt dann aber dazu, das ist lächerlich. Du selber kannst dann also sagen, weißt du, wer deine Daten sieht und was, oder? Und das führt dazu, dass wenn du zum Beispiel ins Spital eingeliefert bist, das Spital nicht sicher ist, ob sie alle deine Sachen sehen. Und was macht denn ein Spital, wenn du kommst auf dem Schragen von der Ambulanz? Ja, sie müssen gleich wieder alles abklären, oder? Wenn man nicht sicher bist, ob jetzt du vielleicht Bluthochdruck hast oder ein Herzproblem oder ein Verdauungsproblem, oder wenn dann in dem Patientendossier, das nicht freigeschaltet ist, dann ist klar, dass es natürlich wieder Kosten generiert, weil man alles abklärt. Und das könnte man mit etwas kurieren, wo aber wahrscheinlich die Linken nicht wollen, nämlich indem du sagst, okay, wer alles freigibt, der hat eine tiefere Krankenkassenprämie. Das wäre ja dann die Lösung, oder? Dass man sagt, okay, du kannst die Sachen verheimlichen, die du nicht willst, aber dann musst du etwas zahlen. Ob das nachher gemacht wird von den Bürgerlichen, das zweifle ich ein bisschen daran. Aber eigentlich müssen wir im Gesundheitswesen auch wieder ein bisschen mehr von Selbstverantwortung reden. Wer Entscheidungen trifft, wer für sich selber schaut, der soll belohnt werden. Wer auf der Versicherungsschiene fährt und seine Kosten mit allen anderen Versicherten aufbürden, der sollte ein bisschen mehr zahlen, finde ich.
Lasst jetzt gut zu, ihr bürgerlichen Politiker, das ist wirklich ganz wichtig. Der Vorschlag ist gut. Der ist gut. Setzt das unbedingt um. Und zwar ist es wirklich etwas Wichtiges. Das Patientendossier, das ist auch, du hast es vorher erwähnt, die Linken, oder? Ich meine, der Datenschutz ist auch so ein Fetisch von der Linken, der dazu geführt hat, dass wir in gewissen Bereichen, wo es nämlich absolut Sinn macht, dass man die Daten nicht völlig extrem verbirgt und verschützt, wie zum Beispiel bei den Krankheitsgeschichten. Wir sind doch alle daran interessiert, wenn wir krank sind oder wenn wir ins Spital eingeliefert werden, dass der Arzt sofort weiss, um was es geht. Was habt ihr für ein Problem mit euren Gesundheitsdaten? Das ist auch so ein Fetisch von der Linken. Ja, nicht irgendwie verzeichnen dort, wo es Sinn macht. Und dafür in Social Media die gleichen Linken haben dort überhaupt kein Problem, ihre eigenen Daten die ganze Zeit irgendwelche amerikanischen Hightech-Firmen zu überlassen. Also es ist schizophren. Und ich bin deswegen so vehement in das Patientendossier. Du hast es gesagt, erstens ist das eine Trauergeschichte. Oder? Seit langer, langer Zeit probieren wir das umzusetzen. Zweitens haben wir unglaublich Millionen, Hunderte von Millionen verbrennt und immer noch kein Resultat. Und drittens, und das ist ganz wichtig, es ist für unsere Pharmaindustrie ganz, ganz entscheidend, wenn wir alle unsere Daten, das wäre nämlich das Beste, alle die 9 Millionen Einwohner von der Schweiz sollten eigentlich, ich sage es nicht gern, und deshalb finde ich den Vorschlag von dir gut, Dominik, eigentlich sollten alle genötigt werden, dass sie die Daten geben. Warum eigentlich? Weil man dann die Daten kann anonymisieren kann und nachher kann mit denen die Forschung, die Pharmaforschung extrem beschleunigen, verbessern und digitalisieren natürlich. Oder unsere Pharmaindustrie sollte eigentlich Zugriff haben auf die Krankheitsdaten von uns. Nicht auf den Markus Somm und den Dominik Feusi. Ja, das kann man anonymisieren. Aber wenn man es schaut mit anderen Ländern, die dort schon viel, viel weiter sind, dann haben die einen enormen Forschungsvorsprung. Und gerade heute ist eine Pressemitteilung von Science Industries. Es ist ja nicht der Verband, den wir lieben, weil er völlig Euro-Turbo verrückt ist. Aber dort haben sie zu Recht darauf hingewiesen, in einem Ranking von der wichtigsten Pharma Industriestandort von der Welt ist die Schweiz zurückgefallen. Wir sind nicht mehr Nummer 2, wir sind Nummer 3. Zusammen mit Dänemark. Dänemark, wo einmal die Sterne nicht eine lange Tradition hat von Pharmaindustrie. Wir haben eine 100-jährige und längere Tradition von Pharmaindustrie. Das ist nicht gut. Wir fallen da zurück. Deshalb das Patientendossier ganz, ganz wichtig. Und Elisabeth Baum-Schneider macht es richtig. Es ist richtig, dass sie das vorantreibt. Jetzt hoffen wir, dass es funktioniert. Und hört auf mit dem birnenweichen Datenschutz. Das ist so eine Heuchelei und ist auch so eine Haltung aus der Steinzeit, wo man noch stolz ist. Oh, es gibt übrigens auf der liberalen Seite so ein paar libertäre Köpfe, die da finden, Datenschutz ganz wichtig. Hört auf, das ist ein Blödsinn.
Ja, was heute auch noch gelaufen ist, ein offener Brief, nämlich 600 Städte und Gemeinden wehren sich dagegen, dass es künftig schwieriger werden soll, Tempo 30 einzuführen. Um was es genau geht, steht natürlich in dem Brief nicht, sondern es geht um Tempo 30 auf Hauptstrassen. Weißt du, auf Strassen, die wirklich quer durch unsere Dörfer, Städte und so gehen, dass die, man nennt das neu, das ist ganz ein lustiges Wort, verkehrsorientierte Strassen sind das. Wie wenn es das Gegenteil gäbe. Das kommt sicher aus dem Bundesamt für Verkehr, der Begriff. Aber auf verkehrsorientierte Strassen soll es nur noch in Ausnahmefällen möglich sein, Tempo 30 zu machen. Sonst soll schweizweit Tempo 50 gelten.
Was völlig vernünftig ist. Und man sieht es ein bisschen an dem, oder? Man sieht es ein bisschen an dem, dass gewisse Gemeinden, und am besten ist natürlich die Stadt Zürich in der Beziehung, wo Autobahnzubringer sollen auf 30 entschleunigt werden. Und da merkt man, es geht gar nicht um Sicherheit, es geht auch nicht unbedingt um Lärm, es geht auch nicht um Verflüssigung vom Verkehr. Es geht um Blogen, Blogen, Blogen. Man soll den Autofahrer einfach blogen. Überall, wo er hinkommt, wird er blogen. Und das Tempo 30 ist natürlich eine der Lieblingsmassnahmen. Und ist völlig richtig, wie du sagst, sobald der offene Brief kommt, ist eigentlich schon Kapitulationsurkunde. Das heisst, man hat kein Argument und man weiss auch politisch, ist das so eine minoritäre, radikale Position, dass man am Schluss noch Autobahnen auf Tempo 30 abmacht? Deshalb offener Brief. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, auch interessant, haben wir noch nicht besprochen. Am Dienstag hat das Parlament, also eine parlamentarische Kommission, darauf verzichtet, einen Gegenvorschlag zu machen zu der 10-Millionen-Initiative von der SVP. Dominik, was gibt es da zu sagen?
Ja, das war ja unbedingt ein Anliegen von der Mitte-Partei. Sie hat unbedingt einen Gegenvorschlag wählen. Die Staatspolitische Kommission vom Ständerat hat mit 8-3 Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen, dass man das nicht macht und dass man die Initiative zur Ablehnung empfiehlt. Das Interessante daran ist, wahrscheinlich sind die 2 Enthaltungen, das sind möglicherweise Mitte-Ständeräte. Man weiß es natürlich nicht, wie immer, das ist geheim. Und das Interessante finde ich, was macht jetzt die Mitte im Ständerat? Sie wird das sicher wieder bringen ins Plenum, in der Wintersession. Man kann gespannt sein auf diese Debatte. Aber dann ist die Frage, was denn die Mitte macht, wenn es dann dort wieder nicht klappt, oder? Ich glaube nicht, dass sich irgendwo aus der FDP, aus der SP, schon gar nicht, und aus der SVP möglicherweise auch nicht jemand für einen Gegenvorschlag durchringt. Und dann müsste die Mitte konsequent sein und zum Beispiel die Initiative befürworten oder so. Das glaube ich aber machen zum Schluss eben dann auch nicht, oder? Also, es ist ein Profilierungsprojekt vom ehemaligen Präsidenten, vom Gerhard Pfister. Und am Schluss kommt es wahrscheinlich so raus, dass die Initiative ohne Gegenentwurf irgendwann nächstes Jahr, ich gehe davon aus, vielleicht im Herbst oder dann Ende November nächstes Jahr zur Abstimmung kommt. Und dann muss man sich schon überlegen, was denn genau passiert. Weil die Initiative, die hat garantiert Chancen, bei den Leuten angenommen zu werden. Weil die Situation, was die Zuwanderung angeht, die ist ganz anders, noch viel extremer als vor 11 Jahren, wo die Masseneinwanderungsinitiative angenommen worden ist.
Jetzt ist ja die ganze Sache natürlich eng verbunden mit diesen Rahmenverträgen. Jetzt sag mal, Dominik, wie ist das eigentlich? Wenn jetzt die Einwanderungsinitiative angenommen werden würde, nächstes Jahr, ich meine, das sind ja die Rahmenverträge ja eigentlich obsolet. Wenn man es streng nimmt, wäre es obsolet, weil dann ja, Personenfreizügigkeitsdossier müsste man neu auftun, müsste man sicher neu verhandeln mit der EU. Dort ist ja die Regelung von der Initiative ist ja so, sobald es 10 Millionen gibt, muss die Schweiz künden. Kannst du eigentlich nicht vereinbaren mit den Rahmenverträgen. Natürlich, das Bundesgericht hat ja schon vorgesprochen, dass die Rahmenverträge immer vorgehen. Also wir können eigentlich unsere ganze Verfassung können wir kümmern. Die gilt gar nicht mehr. Die gilt, nein, das ist ernsthaft, das ist ja nicht zugespitzt. Die gilt gar nicht mehr. Jedes Mal, wenn die EU irgendetwas beschließt, wo wir dann dank Rahmenverträge als dynamisch übernehmen, dann ist das, hat das einen Verfassungsrang, besser gesagt, ist oberhalb von der Verfassung. Aber sag mal, eben, was bedeutet das, wenn es jetzt ein Ja gäbe zu dieser Einwanderungsinitiative? Was würde das für die ganze europapolitische Auseinandersetzung bedeuten?
Also wenn man ehrlich sein will, was aber leider in der Politik selten ist, dann müsste es genauso laufen, wie du sagst. Also du kannst eigentlich nicht den Text dann in der Verfassung haben und noch sagen, Judi, hui, wir unterschreiben den jetzt, ratifizieren und halten uns an die Rahmenverträge, also insbesondere als Änderungsprotokoll von der Personenfreizügigkeit, weil dort ist keine Obergrenze für gar nichts vorgesehen. Oder? Jetzt kann man natürlich ein unehrliches Bubentrickchen machen und sagen, ja, das ist ja erst dann der Fall, wenn man das anwendet. Oder? Also das ist auch offenbar, habe ich mir sagen lassen, von der Professorin Astrid Epine vor Jahren, das Völkerrecht ist erst dann gebrochen, wenn man die Massnahmen macht. Oder? Also erst dann, also der Bundesrat muss ja nach dem Initiativtext bei 9,5 Millionen muss er Änderungen von der Personenfreizügigkeit oder von der Zuwanderung, muss einfach Sachen beschliessen, damit man nicht auf 10 Millionen kommt. Und notfalls, wenn andere Massnahmen nicht funktionieren, dann muss das Freizügigkeitsabkommen künden. Und darum bin ich fast sicher, die EU-Turbo würde einfach weitermachen wie bisher und würde dann probieren, irgendwelche Massnahmen zu machen, die EU-kompatibel sind. Und für, auf ihrer Seite ist die Ultima Ratio, also die letzte Massnahme, einfach die, dass man, wie bei den Masseneinwanderungsinitiativen auch, dass man den Text in der Verfassung ignoriert. Wie gemacht, gell?
Ja. Und alle Leute, die jetzt sich überlegen, ob sie die Rahmenverträge sollen annehmen oder nicht, müssen sich das einfach merken. Sie werden da wieder hinter das Licht geführt letztlich. Wir haben jetzt da schon eine Abstimmung. Das sind nachher viele Abstimmungen, die dann so eigentlich kassiert werden, wo wir einfach gehen, ein bisschen abstimmen, weil wir ja Schweizer sind und wir haben uns daran gewöhnt, das ist dann Folklore, so wie beim 6-Leuten durch die Strasse ziehen, obwohl es keine Zünfte mehr gibt, wo irgendeine politische Bedeutung hätte, tun wir dann ein bisschen abstimmen. Einfach so. Aber es gilt gar nicht, das interessiert niemand, sondern Brüssel entscheidet dann. Nein, es ist schlimm. Gut, gehen wir zu etwas anderem, wo viel, viel positiver ist, wenn es so kalt ist oder wenn es kälter wird. Dann wollt ihr doch an die Wärme und ihr könnt schon daheim in die Wärme, wenn ihr eine Infrarotkabine von Alva Spa erwerben. Und hört jetzt ganz gut zu, was da zu sagen ist.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarotkabinen von der Innerschweizer Firma Alva Spa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiftet Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alva Spa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Die Demokratieinitiative ist auch so etwas, wo ein bisschen zu reden gibt. Dominik, was gibt es da Neues?
Ja, das ist die Initiative. Demokratieinitiative ist einfach so ein Name. Man muss wissen, es geht um Einbürgerung. Es geht darum, dass Ausländer, die in der Schweiz sind, dass die eigentlich einen Anspruch haben auf das Schweizer Bürgerrecht nach 5 Jahren. Und wenn sie zu keiner längeren Freiheitsstrafe verurteilt wurden, also wahrscheinlich eben also eine bedingte Freiheitsstrafe wegen einer ersten Vergewaltigung spielt also keine Rolle. Oder kann man in Anlehnung an Tamara Funicello, die ja das so gut gefunden hat, gerade noch sagen. Und die Sicherheit vom Land nicht gefährdet. Und über Grundkenntnisse einer Landessprache verfügen. Dann gibt es einen Anspruch, darauf eingebürgert zu werden. Und das soll dann auch noch so zentralistisch werden, also dass sozusagen die ganze Schweiz die gleichen die gleichen Anforderungen haben. Oder es wird ja heute immer wieder so, alle 2-3 Jahre gibt es eine Geschichte darüber, dass in einem Kanton irgendetwas ein bisschen anders verlangt wird als in einem anderen. Dass sie die Willkür kritisieren, die Initianten, das brauche ich künftig, Zitat, faire Kriterien bei der Einbürgerung.
Ja gut, gehen wir zu ganz einem anderen Thema. Wenn ihr ein KMU seid und wirklich einfach Marketing etwas machen und das muss man eigentlich immer, haben wir beim Nebelspalter auch so erfahren, Marketing ist wichtig, Marketing bringt etwas. Ja, dann habt ihr jetzt eine Werbeagentur, die euch bestens beratet, weil sie spezialisiert ist auf KMU. Das ist der Dominik Metzener. Hört gut zu.
Büro Signer, grüß dich. Nein, pardon. Büro Metzener, natürlich. Der Chef ist gerade im Einsatz. Um was geht's? Ob wir Lust haben, eine Werbekampagne für euch zu machen? Ohne ein mühsames Tamtam. Dir. Das sind bei uns goldrichtig. Wir machen kein Büro auf. Das Büro Metzener. Das unbürokratische Werbebüro. Bürometzener.ch.
Ja, der Martin Pfister, Vorsteher von unserem VBS, ein Mitte-Bundesrat, der normalerweise sicher nicht so erlebt hat, dass er runtergeschrauen wird, hat jetzt die Feuertaufe auch dürfen mal erleben in Genf an der linksextremen Universität von Genf. Dominik, um was geht's?
Ja, ich wollte eine Rede halten, und zwar an der Uni Dufour, das ist noch speziell. Und zwar also hat sie dann auch gehabt, damit wir müssen einschreiten. Es ist über die Abkommen mit der EU gegangen. Und die Rede war ja einfach so ein bisschen Bundesratsposition gewesen. Es ist noch verrückt, dass er sich für das einspannen lassen. Aber es sind rund 50 pro-palästinensische Aktivisten, die sich im Saal eingeschlichen haben und dann einfach ausgebaut haben. Und es geht darum, dass die Schweiz ja am Kauf ist von Drohnen von einem israelischen Hersteller. Die Schweiz sei Komplizin und Israel eben ein Terrorstaat. Ich habe noch nie gehört, dass die Leute sagen, dass wer eigentlich Terroristen sind da im Umzug. Das ist die Terrorheuchelei. Es geht, oder wenn sie irgendwie noch würden sagen, ja, wir finden eigentlich Geiseln, ist etwas Terroristisches oder die Hamas ist etwas Terroristisches, wo ja bereits wieder angekündigt hat, sie werden den 7. Oktober 2023 wiederholen. Nein, das hört man natürlich nie. Nur Israel ist der Terrorstaat für die Demonstranten und wir hätten dann niedergeschrauen und ja, hat die Leute dann entfernt, dann hätten sie seine Rede gleich noch halten.
Was passiert eigentlich mit diesen Leuten? Werden die irgendwie noch angeklagt? Ich meine, das ist doch ein Hausfriedensbruch und ich weiss auch nicht, was man da alles könnte anhängen. Passiert da etwas? Oder kann da jeder Saugolf, jeder Pro-Hamas-Saugolf, jeder Antisemit einfach andere Leute am Reden hindern? Weil das ist ja letztlich eine Form von, ja, nicht gerade physischer Gewalt, aber es geht in Richtung Nötigung natürlich. Also das ist eigentlich wahrscheinlich todsicher strafbar. Was passiert mit denen?
Das ist nicht bekannt. Das ist eine interessante Frage. Ich befürchte gar nichts, weil die Uni Genf, die ist jetzt sehr palästinensisch unterwandert. Wir haben im Sommer so Geschichten gemacht, wie das damals gelaufen ist und mit den Besetzungen in der ganzen Romandie. Interessant ist gerade frische Geschichte, wo ich gelesen habe, dass die Uni Genf eine Kollaboration macht mit der Universität Al-Quds in Jerusalem. Das ist die palästinensische Uni, komplett unterlaufen von den Muslimbrüdern und so. Und das Herzige ist der Stéphane Berthet, Vizierektor von der Uni Genf, hat aber beschwichtigt, dass er zu dieser Zusammenarbeit mit der Al-Quds-Uni in Jerusalem gehöre, also nicht, dass es zu Studentenaustausch kommt. Was ja auch beweist, dass er weiss, dass dort komische Leute studieren. Oder? Ich finde es doch herzig.
Weil wer hat sonst Studentenaustausch als Problem angesehen, sondern es ist völlig klar, die wissen ganz genau, wo es stinkt. Und es ist natürlich viel ernster, als wir jetzt reinschauen, oder? Wir lachen noch, aber es ist viel ernster, weil wir haben es ja gesehen, jetzt vor allem in Amerika, aber auch zum Beispiel in England, wo sehr viel Geld ist ja an die Universitäten im Westen geflossen, aus unterschiedlichen Quellen, ob es jetzt Katar ist, ob es Saudi-Arabien ist, ob es auch die Türkei ist, oder eben es sind irgendwelche reiche muslimische Spender und so weiter. Und fast überall hat es dazu geführt, dass die Pro-Palästina-Crowd viel, viel stärker geworden ist, dass es plötzlich Professoren gegeben hat, die einfach Antisemiten sind, grusige Antisemiten, wie zum Beispiel auch der Vater von Mamdani, dem neuen Bürgermeister von New York, der an der Columbia University unterrichtet. Es ist gefährlich. Und wenn man nicht will, dass plötzlich in Genf dann einmal irgendein muslimischer Regierungspräsident gibt, der offen ein Problem hat mit Israel und das nicht einmal als jüdischen Staat kann erkennen. Das ist bei Mamdani jetzt der Fall. Und der Mamdani hat auch die ganze Zeit Hamas mehr oder weniger eindeutig unterstützt. Also, wenn man das nicht will, sollte man ein bisschen aufpassen, mit wem dass man da so Studentenaustausch macht oder Universitätspartnerschaften. Also meine Al-Quds-Universität, ich weiss nicht, ob die auf einem Ranking irgendwo überhaupt auftauchen. Also überhaupt, oder? Ob die irgendwie irgendeinen wissenschaftlichen Wert uns bieten. Ich meine, es gibt in Jerusalem zum Beispiel die Hebrew University. Das ist eine der besten Universitäten der Welt. Ich weiss nicht, ob Genf vielleicht dort eine Partnerschaft will, aber Genf ist wahrscheinlich so schlecht, dass die Hebrew University gefunden hat, also das ist uns jetzt einfach, ist jetzt halt ein bisschen moderat, wenn ihr da im Ranking auf 700 sind. Ich weiss nicht, wo die sind, die Genfer, keine Ahnung. Aber die Universität ist vor dem Untergang, wenn sie sich weiterhin solche palästinensische Einflussnahmen und so weiter gefallen lässt. So kommen wir aber zu einem anderen guten, interessanten Thema, auch ein Lieblingsbundesrat von uns, wird Ehrendoktor. Er wird nicht Ehrendoktor. Ich gebe es zu, es wäre schöner. Von der Al-Quds-Universität. Nicht. Sondern er wird von einer anderen, ehemals theokratischen Institution auszeichnet. Dominik.
Schön, sagst du ehemals. Ja, die Universität.
Nein, musst du aufpassen. Ich habe meine Dissertation an dieser Uni gemacht.
Ja, als Protestant. Das sollte eigentlich verboten sein. Also, und dann austreten. Nein, aber es ist nicht mehr wie früher. Das war einmal die katholische Kaderschmiedung von diesem Land. Jetzt kommt der Markus Somm einen richtigen Doktortitel über und der Alain Berset einen Ehrendoktortitel. Und zwar der, jetzt musst du hören, mathematisch-naturwissenschaftlichen und medizinischen Fakultät. Das ist natürlich besonders witzig, weil er ja bekannt ist worden als der Gesundheitsminister während der Covid-19-Pandemie, wo ja behauptet hat, dass die Impfung würde die Verbreitung vom Virus stoppen. Und wahrscheinlich ist das seine Doktorarbeit gewesen. Also der hat behauptet, wo man eigentlich damals war es unbewiesen gewesen oder sehr zweifelhaft, weil eben die wenigsten Impfstoffe ja genau das schaffen. Später, jetzt weiss man, dass das mit der Verbreitung hat das wirklich nichts zu tun. Aber er wird wirklich geehrt für seine solide und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Naturwissenschaften, Medizin und Politik, die er eben gemacht hat. Er regt dadurch den Dialog gestärkt und die evidenzbasierte Entscheidungsfindung gefördert. Ja! Evidenzbasiert ist es seine Politik sicher nicht immer gewesen. Vor allem hat er so einen gewissen Zweifel, den man immer muss haben bei der Wissenschaft, oder? Weil die Wissenschaft ja immer nur der momentane Zustand von der Unsicherheit abbildet. Den hat er ganz sicher missen lassen. Aber die Uni Freiburg verteilt wahnsinnig gern Ehrendoktorwürde. Also jetzt wirklich vor allem unter dem Rektorat von der Astrid Epine, der aus Deutschland stammende EU-Rechtsprofessorin, haben alle EU-Turbos, wirklich alle, haben einen Ehrendoktor bekommen. Und jetzt ist es offenbar daran, dass man andere Politiker auch noch auf ihre Seite holt.
Also eben, sie ist natürlich wirklich EU-Turbo-Recht. Sie ist Professor für EU-Turbo-Recht. Das ist mal das Wichtige. Und das Zweite, was ich auch noch betonen möchte, Uni Freiburg. Nein, du hast es richtig gesagt. Ich meine, das ist eine super Universität. Früher haben ja also das ist ja wahnsinnig, und das muss man mal sagen. Ein Katholik hat früher noch nicht Professor werden an allen anderen reformierten Universität von der Schweiz. Das muss ich mir vorstellen. In Bern nicht, in Genf nicht, in Lausanne nicht, in Zürich nicht, in St. Gallen nicht. Gut, St. Gallen ist Spezialfall sowieso. Aber das muss man sich mal vorstellen. Und Freiburg ist die einzige Universität gewesen, wo Katholiken Professor geworden sind. Und es ist eine gute Universität. Ja, immer, ist immer also unterschiedlich, aber der Rainer Reichenberger, einer der besten Ökonomen, zwar ein Protestant, aber ist einer der besten Ökonomen, der ist auch dort Professor. Nein, nichts gegeben. Also er hat immer wieder interessante Leute dort an der Uni Freiburg, das ist nicht schlimm. Dann würde ich auch noch den Alain Berset ein bisschen Ehre retten. Er ist nicht ein Euroturbo. Also, das hast du auch nicht gesagt. Er ist wirklich nicht ein Euroturbo. Aber er ist natürlich Freiburger. Und ich meine, ja, das ist die Universität Freiburg. Ein Dr. Alain Berset, weil er hat einen richtigen Doktor von der Universität Neuenburg, einer protestantischen Universität, dass sie jetzt noch den Ehrendoktor übergeben, ja, ist okay. Also das ist ja, ist jetzt nicht so eine grosse Überraschung. Aber ich finde doch schön, dass man jetzt, wenn man zum Beispiel irgendein gesundheitliches Problem hat, kann man auf Straßburg zum Dr. Med. HC Alain Berset und kann sich dort einen Termin geben und mal schauen, was er einem verschreibt. Irgendeine neue Impfung, die nicht funktioniert.
Ja. Vielleicht findet er etwas im Patientendossier. Ich meine, er war damals Gesundheitsminister. Zum Kreis schliessen von dieser heutigen Sendung.
Nein, wirklich, also geht zum Dr. Berset, wenn ihr irgendein Bobo habt. Er wird euch sicher gut beraten. Und wenn ihr nicht weiss, was ihr habt, dann wird er euch belehren über sonst den Lauf der Welt, der weiss viel. Also, es ist immer ein Vergnügen. Nein, das meine ich jetzt ernst. Ein Vergnügen, mit dem Alain Berset zu reden. Gut, das war es. Bern einfach an dem Donnerstag, 6. November 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren. Und zweitens, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr erstens nicht links sind und zweitens noch keinen Ehrendoktor bekommen haben. Es kommt dann schon noch. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von AudiSwiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch